Ja, das ist ein bisschen komisch, so hinter dieser Maske sich zu bewegen und nicht alles so ganz klar zu sehen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem bis in die letzten Reihen. Der Dieter nickt. Dann ist es ja gut, dass ihr mich hört und versteht. Ja, ist Gott ungerecht? Kann man diese Frage überhaupt stellen? Ja, ich denke, stellen kann man sie ohne Schwierigkeiten. Sie zu beantworten, das ist eine spannende Frage. Es gibt eine simple Antwort und man kann einfach sagen, ja, ist so, Punkt, fertig. Oder man kann sagen, nein, nein. Wenn man so manches in der Welt anschaut, dann ist da auch eine klare Antwort. Aber wird so eine Antwort Gott und dem Menschen gerecht? Man müsste wahrscheinlich sehr, sehr lange darüber reden. Was ist denn Gerechtigkeit? Wer setzt den Maßstab? Das kann man philosophisch und geschichtliche Aspekte eben viele damit hineinbringen. Aber das will ich jetzt heute nicht. Ich möchte nur anhand von einem Beispiel heute eine, ich sage jetzt mal, eine Teilantwort geben. Wie so oft in unserem Leben. Die ein oder andere Frage bleibt offen und kann nicht vielleicht endgültig für uns geklärt werden. Aus dem, was Stefan eben vorgelesen hat, lese ich nochmal ein paar einzelne ausgesuchte Verse. Alles Apostelgeschichte 12. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, den Bruder des Johannes, wurde enthauptet. Aber die Gemeinde Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Schluss des Abschnittes. Dann trennten sie sich, Petrus und die Gemeinde, und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Warum lässt Gott das zu? Zwei Männer. Also erstmal, insgesamt wollen wir uns drei anschauen, aber zuerst mal zwei Männer. Der Jakobus. Der Jakobus hatte einen Bruder, der hatte den Namen Johannes. Mit dem war er eng zusammen, denn mit ihm teilte er seinen Beruf und eben auch seine Nachfolge mit Jesus. Sie gingen miteinander mit Jesus. Sie gehörten auch zu einem engeren Kreis an, zu einem internen, innigen Kreis. Sie waren in diesem kleinen Kreis zu dritt dabei, als Jesus einmal in das Haus des Jairus ging, um dort eben die Tochter wieder zum Leben zu erwecken, die gestorben war. Oder ein andermal nahm Jesus gerade den Jakobus und seinen Bruder und den Petrus mit. Und sie gingen auf einen Berg und hatten dort ja eine ganz besondere Begegnung, die wir wahrscheinlich komisch fänden, wenn eben plötzlich Leute, die 100 Jahre alt sind, uns begegnen. Margit hat zwar heute Nacht geträumt von meinem Großvater, den sie nie gesehen hat, aber das Träumen ist noch was anderes als so eine Begegnung dort auf dem Berg. Und dann noch eben solche Leute, die mit Jesus gesprochen haben über sein Leben und über sein Sterben. Der Jakobus war dabei. Der Jakobus hatte eine Leitungsfunktion. Er war wichtig in der Gemeinde dort in Jerusalem. Und dann wird er ermordet. Warum? War der böse? War der ungehorsam? War er nicht gut genug? Nein? Und da gebe ich schon eine Teilantwort für heute. Gott hat das Recht, mit seinem Jünger Jakobus so zu verfahren, wie er tut, um sich an ihm zu verherrlichen. Das ist die Absicht von Gott, die für die Menschen im Umfeld von Jakobus nicht unbedingt prickelnd ist. Aber das ist der Weg, den Gott mit Jakobus hatte. Dann haben wir den Petrus. Der Petrus hatte auch einen Bruder, der Andreas. Der Petrus hat auch mit seinem Bruder den Beruf geteilt und ist mit dem Bruder zusammen auch Jesus hinterher. Er war auch in diesem internen, innigen Kreis mit Jesus unterwegs. Allerdings ohne seinen Bruder. Er hatte Leitungsfunktion. Also bis dahin kann man sagen, die sind doch fast genau gleich. Und dann wird er wunderbar gerettet. Warum? Ist das gerecht? Zwei Leute und so unterschiedlich geht Gott um? Im Leben von einem passiert an entscheidender Stelle ein Wunder, bei am anderen aber nicht. Eine Frau hat vor kurzem, weil sie 6 richtige und die Superzahl hatte, sowas wie 42 Millionen gewonnen, Euro. In den letzten Jahren haben schon so mancher 6 richtige und die Superzahl richtig gehabt und mussten sich die 6 Millionen, die sie hatten, noch mit 6 anderen teilen oder mit 5 anderen teilen oder hatten gerade 1 Million, obwohl sie genauso 6 richtige unten und die Zusatzzahl hatten. Warum? Das hängt in diesem Fall auch mit diesem Mann zusammen, mit dem Herodes. Es ist ein von vielen Spannungsfeldern. Die Rolle des Einzelnen kommt da ins Spiel. Dieser Machthaber hatte Autorität und er nutzt sie. Er ist grausam. Es heißt in Vers 1, er ließ einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Schrecklich. Menschlich. Wir wissen, dass das heute noch genauso passiert. Gottlos menschlich. Bis heute, wenn Leute so grausam sind und anderen Menschen das gar ausmachen, weil sie andere Meinung, andere Auffassung haben. Er war ein Opportunist. In Vers 3 lesen wir von ihm, als Herodes merkte, dass er dadurch bei den führenden Männern der Juden Ansehen gewann, ließ er noch während des Festes Petrus gefangen nehmen. Er machte Dinge, damit er von anderen anerkannt wurde. Zutiefst vielleicht gar nicht davon überzeugt, aber er macht es trotzdem, weil er davon überzeugt wird, er wollte anerkannt sein bei den anderen. Um seiner Beliebtheit willen, um seinem eigenen Vorteil im Visier, nutzt er das auf Kosten anderer und bringt andere Menschen ja nicht nur in Gefahr, sondern um. Da ist jemand, der ungerecht ist, wirklich. Vers 19 in der Geschichte geht es weiter, dass er, wollte er den Petrus vorführen vor dem Volk, schickte hin ins Gefängnis und die Leute sagten, ist nicht da. Peinliche Situation, natürlich. Er lässt sie verhören, die Wächter, die da waren. 16 Mann, müsst ihr euch vorstellen, ne? 16 Mann waren für den Petrus abgestellt. Wochenendschicht, ne? Immer so in Vierergruppen waren sie immer da unterwegs. Er lässt sie verhören und er führt sie ab. Er bestraft sie. Eine Übersetzung sagt, er bringt die um. Und Petrus konnte er nicht umbringen, hat er die eben umbringen lassen. Ungerecht. Was konnten die dafür? Okay. Jetzt könnt ihr vielleicht fragen, naja, wer steckt denn dahinter? Gott hat doch den Petrus da rausgeholt. Eben auf Kosten von den Wachen, oder? Wenn Gott den Petrus da nicht rausgeholt hätte, dann hätten die 16 Leute, wären die noch am Leben. Wer wirkt? Wer handelt? Ganz nebenbei, der gute Herodes, der stirbt an seinem Stolz. Haben wir jetzt nicht gelesen in der Geschichte, aber er hält kurze Zeit später eine Rede und die Leute sind begeistert von seiner Rede. Das, was er wollte, beliebt zu sein, das hat er erreicht. Aber die Leute steigern das und sagen, hey, das ist Gott, ne? Nicht ein Fußballgott, kein Tennisgott, nein, das ist Gott selber hier. Und dann heißt es, und in dem Moment hat Gott ihm sein Leben genommen, weil Herodes sich nicht dagegen gewehrt hat, als Gott dazustehen, sondern hat diese Ehre für sich genommen, weil er sich so gut fand. Da hat Gott gesagt, jetzt guck mal hier, komm mal her, es ist vorbei mit dir. Er stirbt an seinem Stolz. Ja, und jetzt könnte man fragen, und noch, was ist denn mit der Gemeinde? Ist die Gemeinde ungerecht? Hat die Gemeinde Lieblinge? Werden alle in der Gemeinde Bad Nauheim gleich behandelt? Diese Frage kommt doch immer mal wieder auf. Mich hat noch keiner von der Gemeindeleitung besucht. Pastor war schon lange nicht mehr bei mir zu Hause. Die Frage kennen wir, oder? Die andere Frage natürlich auch. Habe ich denn mal jemand von der Gemeindeleitung angesprochen, dass er mich mal bitte besucht? Oder hat man mit dem Pastor geredet, dass er mal kommt, wenn man was auf dem Herzen hat? Aber es geht ja hier um die Gemeinde in Jerusalem. Die Frage ist, nein, die Frage ist nicht, ob sie gebetet haben. Sie haben gebetet. Sie haben so richtig 24/7 Gebet gemacht. Rundum, alle Zeit heißt es da. Sie haben gebetet. Aber die Frage ist, für wen? Hatten sie für Jakobus auch gebetet? Wann fingen eigentlich damals die nächtlichen Gebetsstunden an? Wir wissen es nicht. Hätte die Gemeinde es verhindern können, dass Jakobus umkommt, wenn sie gebetet hätten? Also es ist ihre Schuld. Dann haben sie gebetet für den Petrus, auf jeden Fall. Ich gehe davon, sie haben erwartet, dass Gott eingreift. Mit Erwartung haben sie gebetet. Und dann erleben sie Gebetserhörung, aber sie können es nicht glauben. als tatsächlich da der Petrus klopft und die Gemeinde Bescheid kriegt, jawohl, Petrus ist da, sagen sie, nee, nee, es kann doch gar nicht sein. Haben sie ihrem eigenen Beten nicht getraut? Naja, es ist ja auch wunderbar. Da beten wir für neue Leute in der Gemeinde. Und wenn sie kommen, lassen wir sie nicht rein. Machen wir keinen Kontakt. Sprechen sie nicht an. Wundern uns, dass sie dann nicht wiederkommen. Wer war schuld am Tod des Jakobus? Nein, sie war nicht schuld am Tod des Jakobus. Will ich in aller Deutlichkeit sagen. Es war nicht Schuld der Gemeinde. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus kann. Er muss aber nicht. Tatsache ist, er hat wirklich alle geheilt, die zu ihm gekommen sind oder die zu ihm gebracht worden sind. Aber er hat nicht alle geheilt. Wenn wir an die Geschichte in Johannes Kapitel 5 lesen, dem Mann dort am Teich Bethesda, wo er hingegangen ist und ihn geheilt hat, da lagen hunderte andere. Aber diesen einen geheilt. Warum nicht die anderen? Ich habe keine Antwort darauf. Was ganz klar ist für mich, Gott führt unterschiedlich. Die Bibel ist voll davon. Mose überlebt den eigentlich Todesverbot des Pharaos als Jude. Als Baby und kommt an den Hof des Pharao und wird dort erzogen und lebt dort 40 Jahre lang. Na gut, nicht ganz, die ersten 3, 4 hat er noch bei seiner Mutter gelebt, aber er überlebt. Und viele seiner Altersgenossen, mit denen er hätte in die Schule gehen können, sterben, weil sie gar nicht das Alter erreichen. David, Gott ruft ihn als König. Und seine Brüder, die alle älter waren als er, manche größer und stärker. Den Propheten Hosea. Es ist eine unglaubliche Geschichte, aber sie steht so in der Bibel. Jesus sagt diesem, nicht, also Gott sagt diesem Propheten, er soll eine Nutte heiraten. Und als sie weggelaufen ist, wieder nach einiger Zeit, sagt er, und jetzt such sie wieder. Und jetzt zahl dafür, dass sie wieder zu dir kommt. Sie wird zwar wieder weggehen, aber mach das. Wie unterschiedlich die Führung ist. So hat Gott nicht zu jedem Propheten gesprochen. Ich habe keine Antwort auf die Frage, warum die Frau meines Bruders im Autounfall sterben musste und meine Frau bis heute lebt. Ist das ungerecht? Christen über viele Jahre sind in China eingekerkert worden und werden noch in anderen Teilen der Welt. Und wir laufen hier frei rum. Und ich als jemand, der jünger ist als 70, habe Verfolgung nie erlebt. Gott führt unterschiedlich. Gott greift manchmal hart ein. Auf dem Zettel, dem Infozettel, der vielleicht gelesen, die beiden Bibelverse, der eine sagt eben, Gott ist gerecht. Und der andere Bibelvers sagt, ist da ein Unglück in der Stadt, das Gott nicht gemacht hat? Gott greift hart ein. Er befreit das Volk aus Ägypten, das Volk Israel, ja. Hunderttausende von ihnen ziehen los, sie ziehen durch das Rote Meer, Wunder. Trockenen Fußes kommen sie auf der anderen Seite an und dann kommt das Wasser wieder und die ganze ägyptische Elite an Kämpfern, alle tot. Also das haben die Israeliten wirklich nicht zu verantworten, oder? Die haben das Wasser nicht aufgehalten. Gott hilft dem kleinen David mit so einer genialen Idee, kleine Steine zu nehmen, die eben genau noch den ganzen Panzer von dem Riesen Goliath an einer Stelle eben durchdringen können und hilft dem David gegen diesen Riesen Goliath. Der tot ist hinterher. Gott lässt Wirbelstürme, durch Wirbelstürme ganze Landstreifen zerstören. Und Tsunami-Wellen sorgen dafür, dass Hunderttausende von Menschen umkommen. 2004, Dezember, ich meine, es waren über 240.000. Durch eine Welle oder durch das, was eben in dieser einen Situation dann passierte. Gibt es darauf eine einfache Antwort? Wir wissen mittlerweile gewiss, dass es eben Zusammenhänge gibt zwischen menschlichem Handeln und dem Klima. Und dann schickt Gott einfach mal so einen neuen Virus, den niemand bis dahin kannte. Und schickt ihn gleich in die ganze Welt. Oder war das eins von den berühmten Markenartikeln Made in China? Manchmal ist es hart. Aber eine Teilantwort, die ich heute geben will, ist, Gott hat das Schöpferrecht. Das Recht dessen, der das Ganze angefangen hat und der den Menschen geschaffen hat. Als Schöpfer hat er Absichten, die das Geschöpf nicht immer versteht. Klar ist, Gott will keine Uniformiertheit, keine Gleichschaltung. außer dass alle lieben. Aber wie wir wissen, sieht Liebe manchmal durchaus unterschiedlich aus. Liebe gestaltet sich auf vielfältige Art und Weise. Und Gott will Vielfältigkeit. Gott will Unterschiedlichkeit. Musst dir nur deinen Daumen anschauen. Eine kleine Fläche. Es ist uns allen bekannt, nichts Neues. Aber so eine kleine Fläche unseres Daumens. Und die ist tatsächlich anders als die von meinem Vater bei mir und von meiner Mutter. Und die ist anders als die von meiner Frau und meinen Kindern. Und dieser Daumenabdruck ist anders als die von den 82 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Und die ist anders als die fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, jetzt. Und ich glaube nicht, dass 1712 schon jemand so einen Daumen hatte wie ich. Das heißt, all die Menschen, die vor uns waren, jeder hat einen anderen Daumen. Jetzt sagt mir einer noch, Gott ist einfältig. Er ist sowas von kreativ. Er hat sowas von Vielseitigkeit gewollt. Habt ihr mal eben die Blumen geschaut oder die Blätter in den letzten Tagen? Was für eine Unterschiedlichkeit da ist? Meint er, er will eine kleine Kasten haben? Und so führt Gott jeden Menschen auch von uns anders, weil er Vielfalt liebt. Geborgen aus ihm heraus oder geboren aus ihm heraus in Liebe in dieser Welt und für diese Welt. Gott ist unendlich kreativ, fantasievoll. Und im Gegensatz zu den Menschen ist er gerecht. Viel, viel Elend und Leid wird verursacht durch Menschen. Durch Machtansprüche. Durch Egoismus, durch Habgier und durch Bosheit. Und der Gegenspieler Gottes in dieser Welt hat ein Interesse daran, dass kaputt gemacht wird und das Leben zerstört wird und dass Hass und Einsamkeit sich ausbreiten. Gott will das nicht. Gott will Liebe. Gott will freiwillige Liebe. Und er hat es vorgemacht. Er hat sich gegeben. Er hat in aller Deutlichkeit geredet in die Menschheit hinein, über Jahrhunderte hinweg. Er hat gesagt, was er will. Er hat gesagt, ich gebe auch die Kraft dazu. Er hat gesagt, wenn ihr nur ganz nah bei mir bleibt, ich sorge dafür, dass von euch Liebe ausgeht. Ja, es wird nicht jedem von euch gleich gehen im Leben. Und der eine von euch wird sterben als Säugling. Aber er ist gerecht. Er sagt, ich will dich führen. Wir verstehen nicht, warum eben der eine als Säugling stirbt. Warum manche Frau keine Kinder bekommt. Warum mancher Mensch mit Krankheit und mit Schwerstbehinderung geboren wird und 70, 80 Jahre lang lebt. Wir haben in Linden in einem Haus gewohnt, wo all die Jahre, die 21 Jahre lang ein Nachbar war, der ist 3 Monate älter als ich und lebt immer noch und ist sowas von schwerst behindert, dass er Nichts kann. Alle seine Jahre, 65 Jahre jetzt, Pflege braucht. Wir wissen nicht, warum manches Unglück im Leben passiert. Aber Gottes Absicht ist es, dich in deinem Leben zu führen und dich durch dein Leben zu führen und dich individuell mit deinem Daumenabdruck und mit deiner individuellen Lebensgeschichte durch deine Mutter und deinen Vater, wie auch immer, in diese Welt gebracht, um dich zu führen und zu leiten und zu lieben und durch dich zu lieben in dieser Welt. Und er will dich ans Ziel bringen, an sein Ziel. Du lebst. Du lebst, damit Gottes Name geheiligt wird, da wo du bist. Damit sein Reich komme, in dir und durch dich. Damit sein Wille geschieht. Und deshalb kann Gott so unterschiedlich hineinwirken und führen in unserem Leben. Wir denken manchmal, etwas ist ungerecht, weil es nicht so ist, wie es uns passt. Aber Gott hält sich an seine Regel, dass er liebt. Und dass er für alle dasselbe Ziel hat, in aller Unterschiedlichkeit. Aber er macht es mit jedem anders. Und so wollen wir, ich will es mir sagen und ich will es euch heute sagen, uns Gott nähern. Und ganz bewusst in seiner Nähe unser Alleinstellungsmerkmal als einzelne Person verstehen, dass Gott uns führt und leitet. Auch wenn er meinen Bruder und meine Schwester anders leitet und führt. Aber er meint es gut mit mir und mit dir. Und deshalb gibt er uns nicht auf und will unser Leben in der kommenden Woche zum Segen setzen. Amen.